Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Hallo, alle, die eingeschaltet haben, wieder mit dabei sind. Wir freuen uns.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir wollen etwas Neues mit euch auflegen. Wir haben jetzt viel über sozusagen ganz praktische Politik diskutiert in den letzten Wochen und Monaten, natürlich auch gerade angesichts der Bundestagswahl und was sich darum so gerankt hat, Koalitionsverhandlungen etc. Und wir wollen aber unseren Strang der Visionen nicht aus dem Blick verlieren. Und jetzt ist die Zeit, in dieser Hinsicht eine neue Reihe anzufangen.
Und aus sehr aktuellem Grund, so die Gesamtentwicklung, wie sieht die Zukunft unserer und überhaupt der Demokratie eigentlich aus? Das haben wir uns ausgesucht.
Genau, Demokratie ist ja schließlich auch eine Art von Vision. Ich meine, die mittlerweile ja schon in vielen verschiedenen Formen verwirklicht worden ist auf der Welt. Aber trotzdem, der Gedanke der Demokratie bleibt eigentlich eine Vision, die das menschliche Leben ja im Prinzip seit den Zeiten der athenischen Demokratie bestimmt, weil man seither auch die historischen Vorbilder vor Augen hat. Und ganz, ganz viele große Denker haben sich ja auch theoretisch den Kopf darüber zerbrochen, was das eigentlich sein soll und warum das gut ist oder auch nicht gut ist. Und an die Diskussion wollen wir anknüpfen.
Was ist so unsere Gesamtrichtung? Also was ist so die Leitfragestellung, die wir dann in unserer kleinen Reihe im Rahmen unserer Möglichkeiten, das sind immer Themen, die könnte man noch viel ausführlicher natürlich besprechen. Aber was haben wir uns so gedacht? Was ist so die Richtung?
Also keine Angst, wir werden jetzt nicht in irgendein staatstheoretisches Seminar hier abdriften.
Auch wenn du das gerne würdest.
Ja, deswegen muss ich diesen Disclaimer ja immer am Anfang bringen, weil sonst denken möglicherweise ein paar, ach lieber Gott, jetzt kehrt er den Professor heraus und ich wollte jetzt aber keine Staatsrechtsvorlesung hören. Nein, das haben wir nicht vor. Wir glauben, es ist an der Zeit, sich der Demokratie aus ganz praktischen Gründen wieder zuzuwenden, also der Grundsatzfrage. Und zwar, weil die Demokratie im Moment schon in einer Art und Weise unter Druck steht, global, wie zumindest ich das zu meinen Lebzeiten noch nicht erlebt habe. Natürlich gab es viel düsterere Zeiten noch in der Vergangenheit, aber die Lage hat sich in den letzten Jahren schon eindeutig zum Negativen hin verändert. Ich will jetzt nicht in die allgemeinen Alarmrufe einstimmen nach dem Motto, der Faschismus steht vor den Toren und wenn wir nicht aufpassen, dann wachen wir morgen irgendwie wieder in einer totalitären Diktatur auf. Also darum geht's nicht. Aber wir müssen schon objektiv feststellen, dass die Demokratie nicht mehr so selbstverständlich ist, vor allem mit ihren ganzen Spielregeln, die damit zusammenhängen, wie wir das oft geglaubt haben. Also vor 20 Jahren hätte ich keine Notwendigkeit gesehen, diese Diskussion irgendwie aufzurufen. Aber heute ist es schon so, dass gewisse Grundprinzipien, gewisse Grundregeln, gewisse so Basic Features der Demokratie nicht mehr allgemein akzeptiert sind. Und dass auch viele eher autokratisch veranlagte Herrscher auf der Welt versuchen, Demokratie irgendwie umzudefinieren. Also ich musste immer an den ungarischen Regierungschef denken, der ja schon vor vielen Jahren erklärt hat, also sein Ziel sei eigentlich eine illiberale Demokratie, also eine nicht freiheitliche oder jedenfalls nur so halbfreiheitliche Demokratie. Das ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich, weil die Demokratie ist per Definition immer eine freiheitliche Staatsform. Und wenn du die Freiheit zu sehr beschränkst, dann ist es günstigstenfalls noch eine Herrschaft der Mehrheit, aber eigentlich nicht mehr die Demokratie, wie wir sie im klassischen westlichen Sinne definiert haben. Und solche Tendenzen sehen wir mittlerweile in vielen Staaten. Die Demokratie ist weltweit auf dem Rückzug. Das ist sehr bedauerlich. Wir haben natürlich noch lange nicht wieder den Stand Ende der 30er Jahre erreicht, als es auf der ganzen Welt überhaupt nur noch 9 Demokratien gab. Aber wenn wir uns anschauen, was die einschlägigen Nichtregierungsorganisationen so als echte, als Volldemokratien noch akzeptieren, dann sind wir, glaube ich, noch bei knapp 30. Das ist nicht viel bei über 190 Staaten auf dieser Welt. Und gibt es, wie gesagt, noch eine ganze Reihe, die so halbdemokratisch sind, aber eben auch immer mehr, die autokratisch oder sogar totalitär regiert werden. Also im Vergleich zur Situation von vor 20, 30 Jahren, gerade vor 30 Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges, als gewisse Leute schon vom Ende der Geschichte schrieben und sagten, also die ganze Welt wird sich jetzt in Demokratie auflösen. Und wir sehen absolut die Gegenbewegung. Und wir sehen vor allem natürlich auch, dass in den klassischen demokratischen Kernstaaten des alten Westens eben auch die Grundprinzipien in Frage gestellt werden. Das herausragendste Beispiel sind natürlich die Vereinigten Staaten, die Vormacht der Demokratie schlechthin, die, da bin ich mir sicher, eine Demokratie bleiben werden, die aber eben auch diese illiberalen Züge zeigen, jetzt unter Donald Trump, die für mich, ja, jedenfalls die alte Vision in ihrer Ganzheitlichkeit und damit auch in ihrer Überzeugungskraft in Frage stellen.
Und genau unter dieser Gesamtlinie oder in Richtung dieser Gesamtlinie wollen wir uns ein paar Themen rausgreifen, auf die wir den Fokus legen, um es ein bisschen zu beleuchten und eben daraus abzuleiten. Wohin geht es denn möglicherweise? Was ist denn die Vision Demokratie? Wie sollte sie sich weiterentwickeln?
Genau, wir wollen das durchaus praktisch machen. Also, wie gesagt, soll keine staatstheoretische Vorlesung werden. Also, wir wollen uns ein paar ganz praktischen Fragestellungen zuwenden, die sich eben in der Organisation der Demokratie heutzutage stellen.
Jetzt wird die Überleitung zum ersten Thema dann in dieser Reihe, das wir für heute gesetzt haben, schon spannend. Also, wie praktisch ist denn unser Thema parlamentarische Demokratie und Präsidialdemokratie?
Ja, also wir wollen über die Regierungsform reden. Es gibt verschiedene demokratische Regierungsformen. Und dieser Dualismus, Präsidialsystem auf der einen Seite, parlamentarisches Regierungssystem auf der anderen Seite, das ist eigentlich so ein Urdualismus der Demokratie, seit sie sich in der modernen westlichen Welt herausgebildet hat, schon immer eigen war.
Jetzt tu doch bitte mal so, als ob ich irgendwie eine Schülerin wäre. Vielleicht nicht gerade in der Grundschule, aber bisschen älter schon, aber wirklich so jung, noch nicht so richtig unterwegs in dem Thema. Wie würdest du oder erkläre mir als Schülerin bitte, was ist der Unterschied zwischen einem parlamentarischen und einem präsidialen System?
Also vor dem Horizont, den du jetzt beschrieben hast, würde ich sagen, mit aller Vereinfachung, deswegen sind wir nicht im staatstheoretischen Seminar, also wer immer mir von den Fachkollegen zuhört, das ist jetzt bewusste Simplifizierung, aber ich würde es auf ein ganz einfaches Merkmal herunterbrechen. Es geht um die Regierungsform, es geht ums Regierungssystem, es geht um die Frage, von wem ist die Regierung abhängig? Wer setzt sie ein? Wer kann sie absetzen? Von wem ist die Regierung abhängig? Und im parlamentarischen Regierungssystem ist die Regierung vom Parlament abhängig. Und im präsidentiellen Regierungssystem ist sie vom Präsidenten abhängig. Und dazwischen gibt es dann eben auch Zwischenformen. Man redet auch von semipräsidentiellen Regierungssystemen. Das Französische ist ein herausragendes Beispiel dafür. Das sind typischerweise Fälle, wo die Regierung in gewisser Weise von beiden abhängig ist, also vom Präsidenten und vom Parlament. Also beide im Prinzip ein Mitspracherecht bei Bildung und Erhalt einer Regierung haben.
Was sind so jeweils die aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile oder die herausragendsten Mechanismen eigentlich, systemischen Zusammenhänge jeweils in den zwei Systemen?
Also wie immer ist das bei der Medaille so, sie hat eben zwei Seiten und das, was die Vorteile des einen Systems sind, sind die Nachteile des anderen. Und genau deswegen sucht man ja auch immer nach der richtigen Balance zwischen den beiden Systemen. Der Vorteil des parlamentarischen Regierungssystems ist natürlich, dass wir typischerweise einen Gleichlauf haben zwischen Regierung und parlamentarischer Mehrheit. Das heißt, dass Gesetzgebung und Regierung typischerweise in eine Richtung gehen, dass es da nicht zu Friktionen kommen kann. Der Nachteil ist natürlich auch, dass die Regierung eben auch kein vom Parlament unabhängiges Dasein fristen kann, sondern wenn es aus irgendeinem Grund keine parlamentarische Mehrheit mehr zustande kommt oder überhaupt nicht zustande kommt, dann gibt es auch keine Regierung. Jedenfalls keine, die irgendwie nennenswert handlungsfähig wäre. Das ist der Fall in den typischen parlamentarischen Regierungssystemen. Das Urbild ist Großbritannien, aber wir in Deutschland sind auch ein klassisches parlamentarisches Regierungssystem. Und im Präsidialsystem ist es natürlich genau umgekehrt. Da ist es ein Nachteil, dass die Regierung im Prinzip auch völlig unabhängig vom Parlament agieren kann. weil es eben dazu führen kann, dass das die beiden Institutionen auch in völlig verschiedene Richtungen ziehen. Und dann kommt es zu Friktionen zwischen Gesetzgebung auf der einen Seite und exekutiven Vollmachten auf der anderen Seite. Aber die Kehrseite ist natürlich, ist auch eine gewisse Stabilität da. Also selbst wenn im Parlament alles drunter und drüber geht, dann kann die Regierung trotzdem, gestützt auf die Autorität des Präsidenten, noch ziemlich viel machen.
Jetzt stelle ich eine Schülerfrage. Die Bundesrepublik Deutschland. Warum wurde sich für unser parlamentarisches System entschieden? Wäre auch das Präsidiale eine Alternative gewesen, die, oder ist es eine Alternative gewesen, über die ernsthaft diskutiert wurde?
Nein, eigentlich nicht. Aber das ist natürlich aus der Geschichte heraus auch gut erklärbar. Das Grundgesetz war ja nun mal eine Reaktion, auch unter maßgeblichem Einfluss der Besatzungsmächte, auf den nationalsozialistischen Führerstaat. Und das ist ja, wenn man so will, die groteske Übersteigerung des Präsidialsystems ins Totalitäre gewesen. Alle Macht wird in einer Person konzentriert, die im Prinzip die absolute Befehlsgewalt über alles und alle hat. Das hat natürlich in einem demokratisch organisierten Präsidialsystem der Präsident niemals, also das sieht man ja auch im Moment in den USA, so viel Macht auch Donald Trump hat, und der amerikanische Präsident hat unglaublich viel Macht, und das sieht man ja auch daran, was er mit seinen Executive Orders gerade alles so anrichtet. Aber es gibt natürlich trotzdem Limitierungen. Im totalitären System sind die dann weg, aber trotzdem ist der Weg Präsidialsystem, in dem per Definition auch schon die demokratische Macht in einer Person ziemlich konzentriert ist, hin eben zu einem absoluten oder absolutistischen, quasi monarchischen, autokratischen Führer oder wie auch immer Staat, ist einfach nicht so weit. Der Weg aus dem parlamentarischen Regierungssystem heraus ist weiter. Und da man möglichst weit wegkommen wollte von diesem Schreckensbild, das man ja unmittelbar vor Augen hatte, lag es nahe, dass man gesagt hat, nee, wir machen mal ein parlamentarisches Regierungssystem, wir machen auch eine föderalistische Struktur, das wird auch nochmal ein Thema sein, um die Macht da möglichst auch aufzusplitten, damit es eben nicht mehr zu einer solchen Machtkonzentration kommen kann. Außerdem war es natürlich die Erfahrung der Weimarer Republik, die ja ein semipräsidentielles System war, und die, wo man ja auch gesagt hat, also im Prinzip war in der Person des Reichspräsidenten der Keim gelegt für das, was Hitler dann später daraus gemacht hat, der ja auch tatsächlich nach Hindenburgs Tod sich als allererstes Mal das Präsidentenamt geschnappt hat und das dann halt in seine Konzeption eines Führerregimes übersetzt hat.
Nun ist das deutlich früher gewesen natürlich, aber in den USA. Kann man das so fragen, warum wurde sich dort für das Präsidialsystem entschieden?
Ich denke auch, das ist geschichtlich gut zu erklären. Ich meine, da reden wir ja vom 18. Jahrhundert. Da war es schon logistisch gar nicht so einfach, so ein Parlament zusammenzukriegen. Und deswegen gibt es auch das Wahlmännerregime in den USA, was man heute überhaupt nicht mehr verstehen kann, was sich aber aus der damaligen Zeit heraus erklärt. Man brauchte diese Wahlmänner, weil einfach die Wahlprozeduren in dem riesigen Land mit den damaligen Kommunikations- und Transportwegen, das wäre alles viel zu kompliziert gewesen. Deswegen hat man vor Ort eben Männer, ne, also auf Englisch Electors, heute sind es natürlich auch viele Wahlfrauen, klar, aber es ist halt dieser traditionelle Begriff, und damals waren es ja auch wirklich nur Männer, indem man eben vor Ort in den entlegenen Gebieten der Vereinigten Staaten gesagt hat, man hat sich einen ausgesucht, hat gesagt, wir vertrauen dir, geh nach Washington und wähl für uns den Präsidenten. Das war damals eine Notwendigkeit, und das hat sich halt einfach über die Geschichte tradiert. Und aus dem gleichen Grund wäre eine sehr stark auf das Parlament zentrierte Regierung auch durchaus schwierig zu handhaben gewesen. Es war sowieso für die damalige Zeit schon sensationell, dass es einen Kongress geben sollte als Dauereinrichtung, der auch die gesetzgeberische Autorität auf sich vereint. Aber man hat eben schon das Gefühl, man braucht eine klar hierarchisch strukturierte Exekutive, einfach damit unter den Bedingungen der damaligen Zeit halt auch wirklich Dinge ins Laufen kommen und ausgeführt werden können. Und vielleicht hat auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass man ja aus der Monarchie herauskam und schon so ein bisschen so einen Ersatzmonarchen gesucht hat. Übrigens ein ähnlicher Grund, warum auch die Weimarer Republik als präsidentielles oder semipräsidentielles System konzipiert worden ist, weil der Reichspräsident ja auch so ein bisschen so ein Ersatzkaiser sein sollte.
Gibt es noch ein, zwei Beispiele anderer Länder, die du irgendwie in die Reihe setzen könntest, um eben ein bisschen für uns plastischer zu machen, greifbarer zu machen, zu verstehen, warum welches System wo entstanden ist?
Ja, nehmen wir mal Frankreich. Also wir haben ja, wie gesagt, USA und Großbritannien oder Deutschland als die beiden extremen Antipoden. Übrigens lustig, vielleicht ist auch das eine Erklärung für das amerikanische Präsidialsystem, weil man sich eben vom parlamentszentrierten System Großbritanniens absetzen wollte, mal abgesehen davon, dass im 18. Jahrhundert der König auch noch sehr viel zu melden hatte. Aber wenn wir zum Beispiel Frankreich nehmen, Frankreich hat ja auch sehr viele Wechsel der Regierungsformen erlebt. Es hat ja eine sehr wechselvolle demokratische Geschichte. Es kannte Phasen, gerade auch in der Französischen Revolution, wo die Nationalversammlung die absolute Macht innehat, also alle Macht beim Parlament konzentriert war. Oder dann in der Französischen Revolution und beispielsweise beim Wohlfahrtsausschuss, der eigentlich ein Parlamentsausschuss war, aber faktisch eher wie so eine Art Politbüro dann unter Robespierre agiert hat. Zwischendrin ist Frankreich dann auch mal wieder Kaiserreich geworden unter Napoleon III. Und dann wieder zurück zur Republik und schwankte immer so zwischen den einzelnen Regierungsformen hin und her. Meistens, wenn es mit einer Regierungsform schiefgegangen war, dann hat man wieder die andere genommen und ausprobiert. Und das heutige semipräsidentielle Regierungssystem geht natürlich zurück auf Charles de Gaulle, der damals eben nach dem Zweiten Weltkrieg die beherrschende politische Figur Frankreichs war und diese Verfassung der sogenannten Fünften Republik ganz auf sich als Person des Präsidenten zugeschnitten hat. Nicht in der extremen Form wie in den USA. Das wäre doch zu sehr in Konflikt mit den französischen Traditionen gestanden, aber schon in einer sehr weitreichenden Art und Weise.
Wenn wir dann so auf die aktuelle Zeit und eben auf die Bundesrepublik schauen, dieser Personenfaktor ist ja auch bei uns immer einer, wo wir feststellen, das ist eigentlich schon wichtig. Also hat man jetzt als Kanzlerkandidat oder Kandidatin da eine schillernde Figur oder nicht? Und dann wird ja immer gerne das auch in einen Topf geworfen mit irgendwie jetzt den USA und wo es letztlich im System ja aber eine völlig andere Bedeutung nachher hat. Ob ich nun jetzt zum Beispiel als Obama da so einen charismatischen Kandidaten habe und da Wahlkampf in der Richtung gemacht wird oder eben bei uns. Ist dieser Personenfaktor vielleicht auch oder wie weit ist er ein Beitrag zu der Krise, in der wir jetzt in unserer Demokratie stecken? Da ist ja natürlich die Vorname dran, wir stecken in einer. Wenn ja, wie groß ist die Krise überhaupt deiner Meinung nach?
Naja, wir sehen natürlich schon in diesen demokratischen Kernstaaten halt eine Sehnsucht nach, wie soll ich das sagen, irgendwelchen starken Führungsfiguren. Also immer ganz salopp ausgedrückt, also Männer, das sind typischerweise Männer, obwohl so Fälle wie Giorgia Meloni auch interessante Ausnahmen davon darstellen, aber so einen, der mit der Faust auf den Tisch haut und mal sagt, wo es lang geht. Dahinter steckt die Wahrnehmung, dass in Koalitionsregierungen, wie sie halt nun mal auch für parlamentarische Regierungssysteme typisch sind, dass eben da viele Kompromisse gemacht werden müssen. Wir haben ja anhand auch des neuen Koalitionsvertrags unserer neuen Bundesregierung das schon intensiv diskutiert. Und am Ende natürlich sich keine Partei und auch keine Kandidatin und kein Kandidat da sozusagen hundertprozentig wiederfindet. Und das ist das, was ich meinte. Man muss den Kompromiss auch als Wesenselement der Demokratie akzeptieren, sonst wird's problematisch. Und wir sehen, dass vielen Menschen das einfach auf den Geist geht, weil klar, Kompromisse sind immer ein bisschen wischiwaschi so zwischen den Feuern, Kompromisse müssen verhandelt werden, das ist langwierig, da sind die Reaktionszeiten möglicherweise lang und daraus, wie gesagt, kommt diese Sehnsucht nach dem einen starken Obersten, der mal die Ansagen macht. Und das ist natürlich etwas, was in einem Präsidialsystem eben wesentlich besser funktioniert als in einem parlamentarischen Regierungssystem.
Funktioniert es wirklich besser oder hat man den Eindruck, dass es besser funktioniert?
Naja, das mit den klaren Ansagen funktioniert schon. Die Frage ist dann, wie werden diese klaren Ansagen umgesetzt? Das hängt dann natürlich wiederum von der Maschinerie ab, die dahinter steht. Deswegen wollen wir uns zum Beispiel in dieser Reihe Demokratievisionen auch mal mit der Rolle der Bürokratie, also jetzt nicht der Bürokratie als negatives Schlagwort, sondern wirklich der Bürokratie im Sinne der notwendigen, sinnvollen Verwaltung eines Staates auseinandersetzen.
Und dieses Problem, das Gelähmtsein durch zu viel Bürokratie, scheint systemunabhängig zu sein, wenn ich gerade daran denke, wie Trump versucht, auf seine Art und Weise das zu zerschlagen.
Also absolut. Das hat mit dem Regierungssystem zunächst mal nichts zu tun.
Ist das denn ein Faktor, der aus deiner Sicht mehr zur Politikverdrossenheit, was immer das auch konkret bedeutet, aber beiträgt, als eigentlich das System und letztlich dann die Macht, die der Kopf hat, der halt dann als der Führende wahrgenommen wird?
Ja, das werden wir, glaube ich, wirklich noch zu diskutieren haben, wenn wir über die Rolle von Verwaltung sprechen. Aber es gehört eben auch zu diesen Grundregeln der Demokratie dazu, die heute nicht mehr so selbstverständliche Akzeptanz finden, wie wir das immer gewöhnt waren. Was wir beobachten ist, die Leute finden Verwaltung, Bürokratie dann gut, wenn sie ihren Interessen dient. Also wenn die Verwaltung genau das macht, was ich mir vorstelle, ne, weil ich irgendwas bewilligt haben will oder will, dass sie gegen irgendetwas vorgeht, was mir auf den Wecker geht, dann will ich eine starke Verwaltung, die also auch da durchgriffsstark und den auch wirklich notfalls bis ins Eskefach hinterher macht. Und wenn das in einer Art und Weise ausgeübt wird, die mir jetzt nicht in den Kram passt oder sich gar gegen mich selber richtet, dann finde ich Verwaltung plötzlich also was ganz Furchtbares, ja. Und das ist ja nur belastend und einengend und schikanös und weiß der Kuckuck, was man sich dann auch alles an Adjektiven einfallen lassen kann. Aber das Idealbild einer funktionierenden Verwaltung ist ja eigentlich gerade eben diese politische Neutralität. Verwaltung soll die Gesetze, die das demokratisch gewählte Parlament macht, ausführen. Und das kann, je nachdem, wie halt auch die demokratischen Mehrheiten sind, das kann mal für und mal gegen mich gehen. Und das Wesen der Demokratie ist, dass ich beides akzeptiere, wenn es auf korrekte Art und Weise zustande gekommen ist. Und daran fehlt es, glaube ich, auch in der heutigen Zeit manchmal.
Wenn wir die zwei Systeme miteinander vergleichen in Bezug auf die Macht, in Anführungszeichen, des Bürgers, gibt es da aus deiner Sicht Unterschiede?
Ja, würde ich schon auch so sehen. Und zwar deswegen, weil im parlamentarischen Regierungssystem natürlich logischerweise das Parlament mehr Macht hat als im präsidentiellen. Auch wenn die Gesetzgebungsfunktion in beiden Fällen in einer funktionierenden Demokratie beim Parlament liegt. Also der Präsident kann berühmten Dekrete erlassen, aber eben eigentlich nur im Rahmen der Gesetze. Und die Gesetze macht nach wie vor das Parlament. Und im parlamentarischen Regierungssystem ist das ja sowieso so. Und ich komme als Bürgerin oder Bürger ja wesentlich leichter an meinen Parlamentsabgeordneten dran als an den Präsidenten. Das ist einfach auch, würde ich schon sagen, eine logistische Frage. Also wenn wir an unsere Bundes- oder an unsere Landtagsabgeordneten denken, die halt in ihren Wahlkreisen unterwegs sind, weil sie dort gewählt werden müssen, die treffen ständig auf Bürgerinnen und Bürger. Das ist auch nicht so schwierig, uns zu finden bei irgendwelchen Veranstaltungen, uns anzusprechen oder uns zu schreiben. Und das ist natürlich für, ich bleibe mal in Deutschland, für irgendeine Figur da weit weg im fernen Berlin und abgeschirmt durch, ich weiß nicht, wie viele Lagen Verwaltung, ist das natürlich deutlich schwieriger. Außerdem kann ja ein einzelner Mensch das gar nicht alles verarbeiten. Und deswegen würde ich schon sagen, weil der Kontakt des Parlaments zum Bürger wesentlich enger ist, als es der des Präsidenten je sein kann, ist ein System, in dem das Parlament eine starke Rolle hat, tendenziell partizipativer.
Und als andere Seite der Medaille könnte das auch sein, dass das, was ja doch auch entsteht, dieses, wie kriege ich es doch irgendwie hin, dann das zu kriegen, was ich will, wenn ich jetzt irgendwie dann den Abgeordneten dazu kriege, dass er, so macht man das. Und also ich meine so ein bisschen dieses hinter den Kulissen und ein bisschen dieses Gemauschel und ich kenne alle und irgendwie kriegen wir es doch durch und so weiter. Ist das parlamentarische System als andere Seite der Medaille dessen, was du gerade beschrieben hast, vielleicht dafür anfälliger? Ist das sehr naiv gefragt?
Naja, sagen wir es mal so. Die Kammeria rund um den Präsidenten ist natürlich per Definition wesentlich einflussreicher als alles, was ein einzelner Abgeordneter um sich herum versammeln kann. Aber dazu muss man halt auch erstmal Zugang finden.
Und genau den Punkt meine ich.
Wie komme ich an den innersten Kreis eines Donald Trump ran? Ja, wenn ich Elon Musk bin. Ansonsten wird es schwierig. Also sozusagen Der Zugang ist wesentlich enger. Dafür ist, wenn man einmal durch den Zugang durch ist, die Macht, die dahinter liegt, wesentlich größer.
Und damit auch das Korrektiv für den jeweiligen Machtinhaber auch irgendwie nicht so wahrscheinlich? Also,
ja, weil einfach der Filter deutlich enger ist, der lässt deutlich weniger durch. Und im Parlament sammeln viele Abgeordnete viele Eindrücke aus ihren jeweiligen Regionen oder den Leuten, mit denen sie zu tun haben.
Wenn du unser System irgendwie verändern würdest du das tun? Und wenn ja, wohin würde es gehen?
Nein, ich würde es ehrlich gesagt nicht grundsätzlich verändern. Ich bin vielleicht auch ein bisschen parteiisch oder vorgebildet, wie auch immer, weil ich mich zu lange mit dem System beschäftigt habe. Aber ich habe ja auch viel verfassungsvergleichend gemacht. Ich habe meine Habilitationsschrift ja über einen Verfassungsvergleich EU-USA-Deutschland geschrieben. Und ich habe mich wirklich auch den anderen Systemen offen genähert und kann deren Vorzüge durchaus auch benennen. Aber trotzdem würde ich in Deutschland eigentlich kein anderes System haben wollen, denn wir haben einen starken Kanzler oder auch eine starke Kanzlerin, haben wir auch erlebt.
Also als Rolle.
Als Rolle, natürlich. Wir haben eine starke Kanzlerfigur. Das ist im parlamentarischen Regierungssystem auch nicht selbstverständlich. Das wird durch solche Dinge gestützt, wie beispielsweise durch das konstruktive Misstrauensvotum, ne, das ja auch als Reaktion auf Weimar eingeführt worden ist, dass ein Kanzler nicht einfach nur gestürzt werden kann, sondern dass man einen neuen wählen muss. Also man braucht eine neue konstruktive Mehrheit. Es reicht nicht, destruktiv zu sein. Dass die Ministerinnen und Minister komplett vom Kanzler abhängig sind, keiner parlamentarischen Bestätigung bedürfen, auch das Parlament sie nicht rauswerfen kann und umgekehrt der Kanzler auch das Parlament nicht um Erlaubnis fragen muss, wenn er jemanden rauswirft. Also wir haben schon eine ziemlich gute Konzentration exekutiver Autorität in der Kanzlerfigur für ein parlamentarisches Regierungssystem. Und die Tatsache, dass wir, um parlamentarische Mehrheiten zusammenzuzimmern, möglicherweise Koalitionen aus drei oder mehr Parteien zustande kriegen müssen, das liegt nun mal am Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Also wenn ihnen das nicht gefällt, gibt es eine einfache Methode, das zu ändern, nämlich sich halt mal wieder auf weniger Parteien zu konzentrieren und dann von denen auch zu verlangen, dass die dann auch entsprechend Aktionen ergreifen. Aber gut, wie man an anderen Ländern sieht, funktionieren auch Regierungen, die von noch viel mehr Parteien getragen werden. Also diese Idee, die wir in Deutschland haben, nach dem Motto, oh Gott, mit drei Parteien ist das Land eigentlich schon unregierbar. Also ich meine, wir kennen andere Beispiele, da wird auch mit 8 oder 10 Parteien regiert. Das geht auch. Aber dann hängt natürlich auch wieder mehr von der Person ab, die Rolle des Regierungschefs ausfüllt, weil je zersplitterter das Parlament wird, je zersplitterter die politischen Kräfte im Parlament sind, umso mehr kommt es natürlich darauf an, wie der Regierungschef dann seine Rolle wahrnimmt. Also dann hoffen wir, das war ein schöner erster Aufschlag für diesen Gedanken Demokratievision. Wie äußert sich das praktisch? Wir haben über Regierungsformen innerhalb der Demokratie gesprochen und wir haben schon mal angeteasert das Thema Verwaltung in der Demokratie. Und wir lassen uns noch ein paar mehr Aspekte einfallen. Und ihr könnt uns auch welche zurufen, von denen ihr möchtet, dass wir sie hier unter diesem Aspekt diskutieren sollen. Also nur zu, wir freuen uns auch hier wieder über Feedback.
Das stimmt absolut, das wäre toll. Also, auf geht's, nichts zurückhalten. Her damit. Ich danke dir, überhaupt nicht professoral und staatstheoretisch. Ich hoffe's.
Aber auch dazu könnt ihr uns Feedback geben.
Also, wir wünschen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.